Und das muss man dann als Proktologe einordnen. Handelt es sich eher um die Inkontinenz oder handelt es sich um das ODS? Sonst als Tipp, nicht zu lange warten, den Proktologen aufzusuchen. Das ist der Tipp, den ich nochmal mitgeben möchte.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß! Ich begrüße euch ganz herzlich. Ihr hört eine neue Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben ein Thema mitgebracht, über das ich mich sehr freue. Es betrifft nämlich viele Menschen, aber leider wird viel zu selten offen darüber gesprochen. Und zwar geht's um die Proktologie. Chronische Verstopfung, Stuhlinkontinenz, Hämorrhoiden, Analekzeme, das sind natürlich alles Beschwerden, die uns unangenehm sind, weil sie nicht nur körperlich, sondern auch ja emotional belasten. Und doch zögern viele, sich Hilfe zu holen. Dabei gibt es tatsächlich moderne und auch schonende Therapiemöglichkeiten und genau die wollen wir euch heute mal vorstellen. Mein Gast ist heute Privatdozent Dr. Markus Overhaus, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios-Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Schön, dass auch Sie jetzt bei uns sind.
Ja, freut mich. Vielen Dank.
Herr Dr. Overhaus, Verdauungsprobleme und Schmerzen beim Toilettengang. Ich sag mal verständlich, dass wir da nicht so gern drüber sprechen, aber eins müssen wir ja schon mal festhalten. Der Gang zu Ihnen, der kostet vielleicht Überwindung, aber er lohnt sich, weil Sie natürlich bei solchen Beschwerden enorme Lebensqualität auch zurückgeben können. Welche Motivation hatten Sie denn persönlich, sich jetzt auf so ein Fachgebiet zu spezialisieren?
Ja, tatsächlich, Sie haben das schon gesagt, diese Lebensqualität wiedergeben. Die Proktologie ist ja ein Bereich der Chirurgie. Dieser ganze große Bereich, den Darm und den Enddarm betreffend, nennt sich ja Koloproktologie. Und man ist natürlich in seiner Ausbildung zum Chirurgen auch damit konfrontiert. Und dann habe ich angefangen, als Assistenzarzt die proktologische Sprechstunde auch zu leiten und habe da auch gesehen, dass die Patienten, wenn sie die Überwindung dann haben, zum Arzt zu gehen, haben hohen Leidensdruck, kommen damit zum Arzt. Mhm. Und wir können in sehr vielen Fällen durch relativ kleine Eingriffe sehr hoch die Lebensqualität wieder steigern und die Patienten tatsächlich dann auch heilen. Mhm. Und das ist natürlich schon was, was uns in dem Beruf sehr befriedigt und tatsächlich sehr sinnstiftend ist.
Ja, es gibt viel zurück.
Genau.
Ich kann das so bestätigen. Ich war tatsächlich selber schon auch mal bei einer Proktologin. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte da am Anfang keine Hemmungen. Aber nach dem Besuch ging es dann, weil ich auch einfach gemerkt habe, ja, die hat mir irgendwie so einen Raum gegeben. Die war sehr, sehr empathisch und hat mich da so aufgefangen. Das hat natürlich geholfen. Was würden Sie denn so sagen, wie Sie so ein klassisches Erstgespräch gestalten?
Ja, es ist auch tatsächlich dann das Erstgespräch. Also die Patienten kommen und haben so die Vorstellung, da fängt direkt die Untersuchung an. Aber viel ist halt die Geschichte des Patienten, die Anamnese, wo uns der Patient auch durch die Schilderung der Beschwerden man schon einen sehr guten Eindruck davon kriegt, was das eigentliche Problem ist. Und damit gewinnt man natürlich erstmal Vertrauen. Das ist ein vertrauensvolles Gespräch in einem sehr ruhigen Setting ist, wo, wenn überhaupt, dann noch eine Assistentin dabei ist, mhm, die das protokolliert und dann auch hilft dann bei der Untersuchung. Und so baut man das Vertrauen auf. Und in der Untersuchung, die geht auch tatsächlich relativ schnell, die Untersuchung, weil es ja so die letzten 4, 5, 6 Zentimeter des Darms betrifft. Und dort sieht man durch kleine Untersuchungen oder nur durch den Blick oder durch die Proktoskopie, kann man schon sehr viele Diagnosen tatsächlich stellen.
Also dass es dann doch auch meist vielleicht kürzer und schmerzloser ist, als man denkt.
Genau, genau. Und wenn es dann doch so ist, dass es ein sehr schmerzhaftes Problem ist, dann leitet man die Patienten auch dahin, dass man die Untersuchung unter einer kurzen Narkose macht. Weil da bringt es dann auch nichts, in diesem proktologischen Untersuchungssetting die Patienten zu untersuchen mit starken Schmerzen. Mhm. Da wird man auch nicht zu einer Diagnose kommen, sodass wir dann sagen, jetzt ist es dann doch notwendig, dass wir die Untersuchung und die Diagnose dann stellen unter Narkose.
Das ist dann wahrscheinlich so wie bei so einer Magen- und Darmspiegelung, ne?
Ja, es ist so. Oder man hat auch die Möglichkeit, eine spinale Anästhesie zu machen. Mhm. Das ist eigentlich auch von sehr vielen Patienten noch gerne gewünscht. Oder tatsächlich eine kurze Narkose, die nicht unbedingt eine Intubation, also einen Beatmungsschlauch braucht, sondern auch durchaus mit einer Maskennarkose gemacht werden kann. Und dann dauern diese Eingriffe häufig auch nur wenige Minuten bis zu 20 Minuten, eine halbe Stunde.
Und spinal bedeutet im Rücken? Rückenmark dann einfach quasi die lokale Anästhesie?
Ja, oder? Genau, am Rückenmark. Mhm. Viele Frauen kennen das von der Geburt, wo man sich ja auch diese Rückenmarksnarkose geben lassen kann, genau.
Und würden Sie sagen, es ist auch ein Unterschied, welche Altersgruppen Ihnen begegnen, was auch so das Thema Hemmungen angeht? Oder haben Sie das Gefühl, das ist eher so durch die Bank weg, dass alle da so ein bisschen Schwierigkeiten haben?
Also ich würde da tatsächlich sagen, durch die Bank weg. Es ist schon so, dass wir auch tatsächlich die ganzen Altersgruppen haben bei uns, von Anfang 20 bis auch über 70-Jährige. Und die Hauptaufgabe oder meine Hauptaufgabe ist es dann, das Vertrauen im Vorfeld aufzubauen. Mhm. Und dann ist aber bei allen Patienten jeder Altersgruppe die gleiche Sorge und der gleiche Überwindung.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt gibt's ja seit einiger Zeit auch so ein bisschen die Tendenz, proktologische Themen mit Humor aufzubereiten. Das erste Mal ist mir das aufgefallen, als Julia Enders ihr Buch Darm mit Charme veröffentlicht hat. Und man beobachtet auch so ein bisschen in den sozialen Medien. Da gibt's natürlich auch so eine humorvolle Aufklärung rund um das Thema. Halten Sie das für eine gute Möglichkeit, so ein bisschen die Schwellenangst abzubauen? Oder kann das hier oder da auch mal hinderlich sein?
Na, ich glaube, wenn man sich im Vorfeld Informationen holt und das teilweise humorvoll aufgebaut ist, alles, was die Hemmschwelle senken kann, ist durchaus sinnvoll. Mhm. Meine Aufgabe ist es, das dann natürlich auf die medizinische Ebene und auf die sachliche Ebene zu bringen. Aber auch da bleibt manchmal schon Zeit, auch humorvoll zu agieren, ja.
Dann lassen Sie uns doch jetzt gerne mal so ein bisschen tiefer auch ins Medizinische einsteigen. Was genau passiert denn bei ODS? Ich spreche jetzt mal bewusst den Namen nicht auf, weil es für mich sowieso ein Zungenbrecher ist, aber das können Sie gleich für mich übernehmen. Und vielleicht auch bei Stuhlinkontinenz. Das sind ja so ein bisschen heute unsere beiden Krankheitsbilder, die wir mal in den Fokus stellen.
Ja, die Stuhlinkontinenz fange ich damit mal an, weil mit dem Begriff kann wahrscheinlich jeder schon was anfangen. Das ist tatsächlich die das nicht mehr halten können des Stuhls oder aber auch der Winde. Also, dass der Patient dann nicht mehr unterscheiden kann, muss er jetzt nur Luft ablassen oder kommen da auch Stuhlanteile mit, und auch der Drang, zur Toilette zu gehen und nur wenige Sekunden Zeit zu haben, zur Toilette dann zu gehen, oder häufiger auch mal Stuhlschmiere in seiner Unterwäsche zu finden. Mhm. Das betrifft meist die älteren Patienten, meist auch ältere Patientinnen, muss man schon so sagen. Das trifft gehäuft bei Frauen auf. Mhm. Warum tritt es gehäuft bei Frauen auf? Weil durch einerseits Schwangerschaft und tatsächlich Gebären der Kinder.
Also hat das dann auch was mit dem Beckenboden zu tun? Weil daher kennt man das ja oft, Urin, ne? nicht halten können.
Ja, ja, genau. Und da kann im Bereich des Beckenbodens können Traumata auftreten, tatsächlich auch kleinere oder auch größere Verletzungen, die in den jungen Jahren noch kompensiert werden können und dann im Alter das aber relevant wird. Und viele der Frauen dann, wie Sie auch sagen, diese Dranginkontinenz des Urins, aber auch die Stuhlinkontinenz haben können. Im Gegensatz dazu ist das ODS, das obstruktive Defäkationssyndrom, wie man es nennt. Obstruktiv heißt, dass die Frauen das Gefühl haben, sich nicht vollständig entleeren können oder Schwierigkeiten haben bei der Entleerung, bei der Defäkation. Deswegen dieser Begriff. Mhm. Und das muss man dann als Proktologe einordnen. Handelt es sich eher um die Inkontinenz oder handelt es sich um das ODS? Mhm. Dazu haben wir als Hilfsmittel Fragebögen. Mhm. Die Frauen berichten aber auch schon sehr differenziert, wie das Gefühl ist, wenn Stuhldrang auftritt, bis zum Gang zur Toilette, und können das auch schon sehr gut schildern, was dort passiert. Mhm. Und dann können wir schon anhand der Anamnese, sehr wichtig, schon einordnen, um welches Problem es sich handelt. Und dann kommen die dazugehörigen Untersuchungen.
Also bei Beckenboden weiß ich, dass man das ja auch trainieren kann, sozusagen, dass man da wieder eine Verbesserung hat. Gelingt das in dem Bereich auch, über den wir jetzt sprechen, oder geht sowas gar nicht?
Doch, ist genau der richtige Punkt, den Sie da ansprechen. Wenn ich also die Diagnose dann gestellt habe anhand der Anamnese, aber dann auch der Untersuchung, dann kann ich vom Therapieansatz, muss ich nicht direkt als Chirurg tätig werden, sollte ich auch nicht, sondern ich sollte erst die konservativen Maßnahmen ergreifen. Und zu den konservativen Maßnahmen gehört auch die Stärkung des Beckenbodens, gehört genau da mit dazu.
Okay, da gehen wir gleich gerne noch mal ein bisschen tiefer mit rein. Mich würde noch so ein bisschen erst interessieren, können denn grundsätzlich alle Menschen diese Erkrankungen kommen, oder gibt es da spezielle Faktoren oder Dispositionen?
Auch da ist es so wieder, dass die Frauen häufiger davon betroffen sind, allein dadurch durch die anatomischen Gegebenheiten. Bei vielen Frauen, die von dem ODS betroffen sind, ist es so, dass die im Vorfeld schon mal operiert wurden, nämlich an der Gebärmutter. Man spricht beim Beckenboden oder bei den Beckenorganen immer bei der Frau von 3 Kompartimenten. Das ist nach vorne hin die Blase und Harnröhre. Mhm. Im mittleren Kompartiment die Vagina, die Scheide und die Gebärmutter, Uterus. Mhm. Und nach hinten hin der Mastdarm, das Rektum. Und wenn in der mittleren Kompartiment an der Gebärmutter operiert wurde, die Gebärmutter aus irgendwelchen Gründen entfernt werden musste, ist dieses Kompartiment geschwächt. Und dann können sich die anderen Kompartimente auch so schwächen, dass es zu diesem ODS-Syndrom kommen kann. Das kriegt man tatsächlich auch durch eine Untersuchung raus, wo man eine Defekografie macht. Das heißt, in einer Kernspintomographie die Patienten bittet, zuvor in dem Mastdarm gegebenes Kontrastmittel zu entleeren und währenddessen die Kernspintomographie macht und man sich dann einen sehr guten Eindruck verschaffen kann, was in diesem Bereich an anatomischen Gegebenheiten ist und wie man dann dem Patienten noch helfen kann.
Spannend, weil das war mir gar nicht so bewusst, dass man da eben auch so radiologische Verfahren so gezielt einsetzen kann, ne, um da zu diagnostizieren. Dann sprechen wir so mal gern ein bisschen über die Therapien jetzt. Es gibt ja verschiedene Ansätze und ich sag mal so, je nach Ursache oder Schwere der Beschwerden können die natürlich unterschiedlich ausfallen. Wir unterscheiden hier ja zwischen den einfachen, nicht operativen Methoden und eben den chirurgischen Eingriffen. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die konservativen Möglichkeiten. Was gibt es denn da noch, abgesehen von dem Training?
Ja, bei beiden Varianten ist dieses Beckenbodentraining kann sehr gut helfen. Mhm. Es gibt auch speziell dafür ausgebildete Physiotherapeuten, die die Patienten dazu anleiten, was sie an Beckenbodentraining machen können, für sich auch zu Hause oder tatsächlich auch auf Rezept beim Physiotherapeuten. Diese Maßnahme kann man bei der Stuhlinkontinenz noch ausdehnen auf ein sogenanntes Biofeedback-Training. Mhm. Das ist ähnlich wie die Untersuchung des Analkanals. Mit einer Sonde kann man diese Sonde benutzen, um dem Patienten Biofeedback, also einmal die Möglichkeit zu geben, den Kneifdruck zu messen, selbst ein Feedback zu bekommen, wie stark man den Schließmuskel betätigen kann. Und über die gleiche Sonde auch noch einen elektrischen Stimulus geben kann, um damit die Schließmuskulatur zu stärken. Und das hat man auch herausgefunden, dass das bei dem ODS-Syndrom tatsächlich auch helfen kann. Mhm. Das ist was, was die Krankenkassen übernehmen. Mhm. Dieses Gerät sollte man dem Patienten dann verschreiben, wenn man die Diagnose gestellt hat. Und die können das dann tatsächlich, werden zu Hause angeleitet, dieses Gerät über 3 Monate benutzen, um dann die erste Erfolgskontrolle zu machen. Da sieht man schon bei sehr vielen Patienten, dass gerade bei den ersten Stufen der Inkontinenz eine deutliche Besserung verspüren.
Und wie lange dauert so ein Training in der Regel?
Das macht man einmal täglich über 20 Minuten. Mhm. Weil man das Gerät zu Hause hat, kann man sich das also selbst einteilen. Kann sich überlegen, in welchen Räumlichkeiten man das macht, wo man für sich in Ruhe ist und dann tatsächlich über die 3 Monate jeden Tag über 20 Minuten dieses Training und dieses Gerät liest dann auch aus und spiegelt dem Patienten auch eine Verbesserung wider und wir können das nach 3 Monaten in unserer Sprechstunde dann auch validieren, ob es schon zu einer Verbesserung gekommen ist und die Patienten schildern uns das dann auch. Und wenn das nicht hilft, dann müsste man noch mal einmal gucken, das ist meist in den Voruntersuchungen, wird das schon klar, dass ein Teil des Schließmuskels geschädigt ist. Dann könnte man diesen Schließmuskelteil, der, wo eine Lücke entstanden ist, nähen und damit vielen Patientinnen helfen. Oder als letzte Möglichkeit, wenn auch das nicht hilft, könnte man einen sogenannten Schrittmacher für den Schließmuskel implantieren. Das heißt also tatsächlich ihn in das Unterhautfettgewebe eine Sonde reinoperieren. Von diesem Schrittmacher gehen die Sonden an das Nervengeflecht, die für die Schließmuskelfunktion zuständig sind und man damit einen Dauerdruck dem Schließmuskel gibt und die Patienten dort dadurch sehr gute Erfolge haben, dass sie wieder kontinent werden.
Und kann ich mir das vorstellen wie ein Herzschrittmacher, nur quasi für da?
Genau, der sieht ähnlich aus auch. Es ist ein kleines Kästchen, von dem diese Sonden ausgehen. Das macht man unter Röntgenkontrolle, dass man diese Sonden an die Stelle platziert, wo das Nervengeflecht langläuft. Das ist unter Vollnarkose, also ist eine kleinere Operation, die man da machen muss. Und dann werden die Patienten noch angeleitet, wie sie mit diesem Schrittmacher zu Hause umzugehen haben. Der liegt dann unter der Haut, ist nicht sichtbar. Mhm. Und man kann den von außen einstellen. Man kann die Stärke einstellen und dieser Schrittmacher ist dann für 8 bis 10 Jahre läuft der und die Patienten zeigen dadurch sehr gute Ergebnisse.
Ja, sehr gut. Und gibt es auch die Möglichkeit, dass es dann wieder richtig, richtig gut wird oder hat man immer damit zu tun, dass es dann halt trotzdem einen beeinträchtigt?
Sowohl als auch. Es gibt Patienten, die nach 3 Monaten sagen, ja, ich habe das ganze System verstanden. Man kann auch so selbst für sich ja den Schließmuskel trainieren, wenn man im Bus sitzt, wenn man vorm Fernsehen sitzt, dass man sagt, so jetzt ganz bewusst trainiere ich jetzt mal meinen Schließmuskel und kneife den. Mhm. Und einige Patienten sagen nach 3 Monaten, okay, das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ich muss das auch gar nicht weitermachen. Oder es gibt Patienten, die sagen, ich führe das jetzt noch über mehrere Monate weiter, kriegen dieses Gerät dann auch ganz nach Hause und können das weiter benutzen. Oder es gibt halt die Therapieversager, für die wir uns dann eine andere Lösung überlegen müssen.
Also Therapieversager im Sinne von etwas, weil es dann nicht hilft.
Genau, weil es dann nicht hilft oder weil die Inkontinenz aus anderen Gründen schon so schwer ist, dass mit dieser Therapie alleine kein Erfolg zu erzielen ist.
Mhm. Sie haben in Ihrer ärztlichen Laufbahn ja schon früh Kontakt zur Chirurgie gehabt, sind nach Ihrem zweiten Staatsexamen und später auch in der Assistenzarztzeit in die USA gegangen. Dann waren Sie dort an der Ostküste, unter anderem in Boston und Pittsburgh. Was genau war denn für Sie so das Spannende in Ihren Research Fellowships, also in der chirurgischen Forschung?
Einmal in Boston war das tatsächlich auch den Darm betreffend Forschung. Da ging es um die postoperative, also nach einem operativen Eingriff im Bauchraum, was man bei vielen Patienten gesehen hat, eine Darmlähmung, ein Ileus. Und wir haben uns dort in den Labors damit beschäftigt, was ursächlich für diese Auslesung dieser Darmlähmung verantwortlich sein kann. Mhm. Und das bis hinunter zur molekularen Ebene, dass wir uns angeguckt haben, welche Zellen sind dafür zuständig und was schütten die Zellen für Inflammationsmarker, Entzündungsmarker aus, die für die Darmlähmung zuständig sind. Und das haben wir dort erforscht und auch versucht, da für Gegenmittel zu entwickeln. Aber wie der Körper halt so ist, wir haben zwar punktuell, ist uns das gut gelungen, aber weil es doch dann multifaktoriell ist, war das dann schon so, dass man in dem Bereich sicherlich einen Ansatz braucht, der viele Faktoren
berücksichtigt
und angreift. Genau.
Aber wahrscheinlich schon so, dass es Sie auch geprägt hat, Ihre Erfahrungen dort zu machen, oder?
Das auf jeden Fall. Man war halt komplett fokussiert auf die Forschung. Ich war sowohl in Boston als auch in Pittsburgh, war ich außerhalb des Klinikalltages und nur ganz fokussiert, sich auf diese Dinge zu beschränken, ohne Patientenkontakt, zeigt einem nochmal die andere Seite. Aber wie Sie ja sehen, bin ich doch wieder in die Patientenkontakt gegangen. Genau.
Ist ja gut, beide Perspektiven zu kennen. Ja. Die meisten Operationen zur Behandlung von ODS und Stuhlinkontinenz können inzwischen ja minimalinvasiv durchgeführt werden. Das hat natürlich Vorteile für PatientInnen, aber natürlich auch für Sie. Welche sind das denn so?
Also für mich, oder gehen wir davon aus, bei dem ODS sind es ja anatomische Veränderungen im Beckenboden, die häufig dazu führen, dass man dieses ODS entwickelt. Mhm. Das sind vornehmlich Ausstülpungen der Mastdarmwand nach vorne hin zur Scheide, die sogenannte Rektocele, oder ein Ineinanderstülpen des Darms, des Mastdarms, eine sogenannte Intussusception, oder das Draufdrücken des Darms auf den Mastdarm, eine Enterocele, und alles das war früher sehr aufwendig, mit einem großen Bauchschnitt nur zu beheben, teilweise sogar mit Entfernung des Mastdarms oder des störenden Darmabschnittes. Das kann man heutzutage minimalinvasiv in Schlüssellochtechnik über kleine Zugänge machen oder sogar noch die Weiterentwicklung davon in dieser robotisch assistierten minimalinvasiven Chirurgie. Und da verschafft man sich den Zugang in den Bauchraum über kleine Schnitte und kann den Darm so straffen, häufig mit zusätzlicher Einlage Frage eines Netzes in diese vorher schon angedeuteten Kompartimente, dass man den Darm dort in seine richtige Position wieder bringt und diese Ausstülpung nach vorne hin auch durch diese Netzeinlage verhindert und damit sehr gut den Patienten helfen kann.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr effizienten und schonenden Herangehensweise. Bedeutet im Umkehrschluss aber vielleicht auch ein bisschen, ja, Organisation und Struktur im Klinikalltag. Wie sieht denn so ein klassischer Tag für Sie aus als Chefarzt?
Ja, als Chefarzt beginnt man morgens schon recht früh in der Chirurgie, weil wir wissen, dass um 8 Uhr Startpunkt ist im OP und wir teilweise Patienten auch auf Intensivstationen noch haben. Heißt das, ich starte in der Klinik so um 6:30, bereite mich auf die Visite vor, gucke, was in der Nacht passiert ist. Das geht eigentlich über die digitale Akte heutzutage eigentlich sehr gut. Kann mir dort auch noch Computertomographiebilder angucken. Starte dann um 6:45 mit der Visite auf Intensivstation, über dann die Normalstation, gehe dann in die Frühbesprechung, wo ich das Team treffe, dort berichtet wird von der Nacht und dann die Oberärzte oder ich als Chef, wo der erste OP-Punkt ansteht, um 7:45 im OP sind und führen dann die Operationen durch. Parallel dazu werden natürlich Sprechstunden noch gemacht und die Visiten werden vervollständigt und später, so gegen Mittag, 14 Uhr, wenn die Operationen sich dem Ende entgegenneigen, macht man zwischendurch natürlich die OP-Berichte, visitiert dann nochmal die Patienten, die man operiert hat. Und dann steht der Bürokram noch an, der auf dem Schreibtisch noch wartet.
Die unliebsamen Aufgaben kommen dann.
Genau.
Aber dann ist ja gut, dass das, was Ihnen Spaß macht, zuerst kommt.
Ja, das ist so.
Apropos Spaß, ja, mir macht die Vorbereitung zu dem Podcast auch immer sehr viel Spaß, weil ich es mag, so in verschiedene, ja, Forschungen einzutauchen, mich ein bisschen einzulesen sozusagen. Und was ich schon wusste, ist, dass unser Darm weit mehr als nur ein Verdauungsorgan ist. Rund 70-80% unseres Immunsystems ist hier ja angesiedelt und leistet da ganz schön Arbeit, um Krankheitserreger abzuwehren und auch Entzündungen zu regulieren. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist diese sogenannte Darm-Hirn-Achse. Der Darm kommuniziert ja mit unserem Gehirn. Wie genau können wir uns das vorstellen?
Ja, das ist sehr interessant, dass Sie das ansprechen. Das war auch viel, ja, was ich eben schon erwähnt habe, diese Darmlähmung, die nach der Operation auftritt. Da haben wir uns sehr viel mit beschäftigt. Und man weiß heutzutage, dass man den Patienten nicht mehr im Bett halten sollte nach so einer Operation, sondern dass man ihn möglichst schnell wieder mobilisieren sollte. Man weiß auch, dass man die Darmvorbereitung vor so einer Operation nicht mehr so machen sollte, wie man sie vor 15-20 Jahren gemacht hat, dass man den Darm vollständig entleert und vollständig gespült hat. Das sollte man auch nicht mehr machen. Man sollte den Patienten bis kurz vor der Operation essen lassen. Man sollte ihn möglichst schnell mobilisieren. Man sollte möglichst schonend die Zugänge machen, minimalinvasiv. Und was wir da über die Gehirn-Darm-Achse bei uns eingeführt haben, was auch in medizinischen Publikationen zu finden ist, wir lassen die Patienten direkt nach der Operation Kaugummi kauen. Die sollen also dreimal am Tag eine Dreiviertelstunde Kaugummi kauen, weil so dem Gehirn gezeigt wird, so, jetzt kommt gleich Nahrung. Und dann sagt das Gehirn dem Darm, so, jetzt fang dich schon mal an zu bewegen, um diese gleichkommende Nahrung zu verdauen. Und das ist genau das, was wir sehen wollen nach einer Bauchoperation oder einer Darmoperation, dass sich der Darm möglichst schnell wieder erholt und sehr schnell wieder in Bewegung kommt. Und das können wir dann durch, weil wir dem Patienten natürlich noch nicht direkt feste Nahrungsbestandteile geben wollen, kombinieren wir das Kaugummi-Kauen mit der Flüssigkeitsaufnahme und hintergehen sozusagen den Körper und aktivieren die Gehirn-Darm-Schranklinie dann.
Also ein bisschen was wird davor gegaukelt sozusagen.
Ja, genau.
Und so beim Thema, ich sag mal, mentale Gesundheit, da denke ich natürlich auch oft an sowas, ne? Also ich hatte auch immer mal wieder Probleme und hatte Magenschmerzen und so und das hat eine Weile gedauert, aber als ich mich eingelesen habe, habe ich auch gedacht, vielleicht gibt es da ja irgendwie auch Bezüge, dass man mal so ein bisschen gucken kann, auch Thema Mikrobiom, ne? So wie ist unser Darm zusammengesetzt, was halten Sie denn generell davon? Ist das sinnvoll, da mal einen Blick drauf zu werfen oder eher nicht?
Doch, auf jeden Fall. Also das Mikrobiom rückt ja mehr und mehr in den Vordergrund, Darm mit Charme, Sie haben schon erwähnt, auch dort ein wichtiges Thema, das Mikrobiom und das zu pflegen ist sicherlich sehr wichtig und sehr richtig. Viel kann man da durch Ernährung, gesunde Ernährung machen, durch den Verzicht auf Alkohol oder auf andere Noxen, auf andere Gifte. Und dann ist die Frage, was ist zuerst? Ist man mental gesund und deswegen ist der Darm gesund oder ist man darmgesund und deswegen ist man mental gesund? Das ist wahrscheinlich ein Blick auf beides.
Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-
genau.
Ei-Problem, ne? Ja, aber ich glaube, es hängt immer alles zusammen. Also ich betrachte den Körper immer sehr systemisch und glaube, dass man generell da nicht Dinge nur getrennt behandeln sollte.
Das ist so, ja.
Ja, dann schauen wir vielleicht zum Schluss auch nochmal so auf das Thema Prävention. Sie haben es gerade schon angesprochen, das sind natürlich die Klassiker, sich gesund zu ernähren, nicht rauchen. Aber was kann ich denn persönlich tun, um jetzt auch speziell ODS oder Stuhlinkontinenz vorzubeugen?
Also es ist natürlich schon die Diskussion, einmal ist bei der Frau tatsächlich die Geburt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Abzuraten von der natürlichen Geburt würde ich jetzt so nicht. Aber man kann natürlich gucken, dass man bei der natürlichen Geburt versucht, den sogenannten Dammriss zu vermeiden. Es gibt den geplanten Dammschnitt, den man machen könnte, wenn man sieht, dass die Entbindung doch schwieriger ist. Weil beim Dammriss, beim ungeplanten Eindriss unter der Geburt kann es halt tatsächlich zu schweren Schädigungen im Schließmuskelbereich kommen.
Okay.
Und das sollte man schon versuchen zu vermeiden. Andere Erkrankungen, also so wie das ODS oder auch, wir haben es am Anfang einmal erwähnt, Hämorrhoiden, Fissuren, Fisteln, in dem Bereich präventiv zu handeln. Was sicherlich immer gut ist, ist darauf zu achten, einen regelmäßigen Stuhlgang zu haben, die Sitzung, wie wir das nennen, auf der Toilette nicht zu lange durchzuführen, sondern wir sagen immer einmal das Anpressen und dann die Stuhlsäule zu entleeren. Mhm. Das wäre immer das, was wir Proktologen als sehr wünschenswert erachten würden. Auch das erreicht man halt durch eine gute Ernährung. Und dann ist es uns immer noch wichtig, bei der Analhygiene zu sagen, die beste Analhygiene ist nur mit Wasser und es dann zu trocknen und keine Feuchttücher zu benutzen, weil dort Konservierungsstoffe drin sind und man damit das Mikrobiom, also die Hautflora am Ausgang des Darms durchaus schon schädigen kann.
Ich muss sagen, das finde ich ja echt fatal, ne? Weil letztendlich habe ich das auch echt spät gelernt und man fragt sich natürlich ja, wenn es diese ganzen Produkte doch nun mal gibt und dann heißt es aber, man soll die nicht nutzen. Also genauso, sage ich mal, Intimwäsche, da soll man ja auch nicht Duschgel verwenden, sondern auch nur mit Wasser. Das sind alles so Sachen, habe ich das Gefühl, das lernt man viel zu spät leider.
Ja, es ist auch leider tatsächlich so, was wir heute ja auch viel lernen, dass viel natürlich Produkt getriggert ist durch die einzelnen Branchen. Genauso wie wir in den letzten Jahren immer diese Zuckerdiskussion haben und uns auch fragen, warum gibt es so viele Produkte mit so viel Zucker im Supermarkt.
Ja. Das ist natürlich irgendwie ja ein Bereich, da kann man sich ewig drüber streiten. Aber die Dinge wird es immer geben und da muss man natürlich selber so ein bisschen auf sich achten und gucken, was macht man und was nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei dem ganzen Thema so der Blick auf andere Kulturen vielleicht auch ein bisschen hilfreich sein kann. In der indischen Medizin, Ayurveda, da gilt die Verdauung ja auch als zentrales Element des Wohlbefindens. Da werden Darmprobleme viel offener besprochen und da sind zum Beispiel Darmreinigungen wohl auch ein normaler Bestandteil in der Gesundheitsvorsorge. Und in Japan gibt es auch eine viel offenere Auseinandersetzung. Da ist Darmgesundheit ebenfalls mehr Thema, zum Beispiel durch probiotische Getränke. Sind das Sachen, da können wir uns noch was von abschauen oder halten Sie das so eher nicht für sinnvoll?
Doch, das Probiotische sagt ja aus, man soll sein Mikrobiom pflegen. Und das ist sicherlich durchaus sinnvoll, gerade wenn man durch andere Erkrankungen antibiotisch behandelt wurde, Antibiotika einnehmen musste, sollte man schon darauf achten, danach zu gucken, dass die Darmflora, die auch durch diese Antibiotikagabe geschädigt werden kann, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist natürlich ein sowieso wichtiger Aspekt der Ernährung oder auch dann dieser probiotischen Zusatzdrinks.
Mhm. Ja. Um das dann eben wieder entsprechend gut aufzubauen, ne?
Genau,
zu regulieren.
Die natürliche Flora da wieder zu etablieren.
Gibt es denn noch so einen, ich sag mal, einen Tipp oder einen Appell, den Sie so aussenden können oder möchten? Also, weil eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, auch beim Toilettengang. Da hat mir eine Freundin mal erzählt, dass sie immer so ein kleines, wie so eine kleine Bank nutzt und dass sie ihre Füße darauf erhöht stellt und dass das wohl irgendwie helfen soll.
Das ist darin begründet, dass man sagt, das ist eigentlich die natürliche Hockstellung wird da. Also unsere Toilettensitze sind eigentlich zu hoch und durch das Anheben der Beine kommt man an diese natürliche Hockstellung wieder. Und das soll wohl die Darmentleerung fördern. Sonst als Tipp oder das eigentlich, was Sie eingangs gesagt haben, nicht zu lange warten, den Proktologen aufzusuchen. Das ist der Tipp, den ich nochmal mitgeben möchte. Da wir hier über ein Tabuthema sprechen, ist das was, wo man sagen kann, sobald Sie merken, dass sich irgendwas in dem Bereich verändert, nicht zu lange zögern. Gerade auch im Hinblick darauf, dass dort auch schlimmere Dinge sich abspielen können. Sprich, da können Abszesse, Infektionen entstehen, die sehr schmerzhaft sein können. Dann ist der Weg zum Arzt doch auch schneller. Mhm. Aber es können sich auch tatsächlich bösartige Erkrankungen dort entwickeln oder auch zum Beispiel in Feigwarzen, virale Erkrankungen. Umso schneller man sie therapieren kann, umso besser auch der Heilungserfolg ist.
Dann hoffe ich doch, dass diese Folge jetzt auch so ein bisschen weit dazu anstößt, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Ich hoffe, das ist uns ein Stück weit gelungen. Herr Dr. Overhaus, herzlichen Dank für dieses offene und aufschlussreiche Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Wenn ihr jetzt noch mehr dazu erfahren wollt, dann schaut euch gerne mal auf unserer Klinik-Website um. Da haben wir noch einiges an Infos zu dem Thema. Findet ihr direkt auf Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg und dann unter dem Fachbereich Proktologisches Zentrum oder ihr meldet euch auch ganz gezielt eben mal zur Sprechstunde an. In der nächsten Folge, da dreht sich bei uns alles um die Geriatrie. Gesundheit im Alter ist nämlich weit mehr als nur die Behandlung von Krankheiten. Es geht darum, Lebensqualität zu erhalten und Selbstständigkeit zu fördern. Ja, welche besonderen Herausforderungen bringt denn die medizinische Versorgung älterer Menschen mit sich? Und wie kann moderne Geriatrie dabei helfen? Das hört ihr dann beim nächsten Mal. Alles Gute euch und bleibt gesund! Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.